willkommen zu Teil 2.
Mit Johanna.
Dann starten wir gleich.
Die Geburt. Machen wir die Geburt auf.
Entbinden
Eröffnung.
Wir jetzt.
Beginnen wir mit der Eröffnung.
Ja. Du hattest vorhin von Frühgeburten gesprochen. Oder besser gesagt, ab wann spricht man von einem frühgeborenen Baby?
Das sind Babys, die vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren werden. Dann spricht man von Frühgeborenen und extrem wird es dann eben unter 30, also wenn es in die 20er Wochen hinein geht. Genau, und das macht einen großen Unterschied. Ja, also diese Phase, sagen wir mal 36 bis 32, das sind die leicht Frühgeborenen und die davor sind dann eben extrem Frühgeborene. Und ganz allgemein kann man mit einem Blick sagen, die haben natürlich nicht genug Zeit gehabt, im Mutterleib ihre Reflexe, ihre Entwicklung zu vervollständigen. Die mussten also früher mit weniger Ausstattung hier in die Welt. Und in der Regel ist immer Furchtlähmung beteiligt, die dann entscheidend dafür ist, wie viel Überlebenswillen die auch entwickeln. Ja, also die Sterblichkeit ist ja auch höher bei Frühgeborenen als bei on-term geborenen Babys. Und das ist mal ganz allgemein, kann man das sagen, weil die konnten einfach nicht den Moro-Reflex zu Ende toren. So. Das heißt, sie haben nicht so viel nach außen gerichtete Handlungsbereitschaft, Sympathikusaktivierung, Kampf und Flucht geturnt, dass das die Rückzugsreaktion überlagert, sondern in vielen Situationen wird die Rückzugsreaktion angetriggert oder angesprochen und ausgelöst und ist so ein Grundmuster im Verhalten. Und wenn man in der systemischen Arbeit Frühgeborene erlebt, ja, die sich damit auseinandersetzen, dann wird häufig sichtbar, wie schwer und anstrengend und mit wie viel Arbeit verbunden dieser Start ins Leben ist, weil die sich noch viel mehr immer ins Überleben retten müssen. Ja, so. Und also das ist erstmal der ganz allgemeine Aspekt. Und
wie meinst du das?
Furchtlähmung heißt ja, Herzfunktion wird runtergefahren, Atmung wird runtergefahren und wenn ich nicht wieder ins Atmen komme, dann gehe ich halt weg. Ja? Und das heißt, ganz viel physiologisch sagt, ich will weg, ja, ich bin noch nicht so weit und dann kommt darüber doch, ich schaffe das. Aber das ist immer, die müssen dann quasi schon gehen, so früh natürlich dann auch aktiv in eine Moro-Reaktion, um weiter zu atmen oder das wird von außen hergestellt oder wie auch immer, so dass man sich das ja wie so einen Kampf vorstellen kann im Nervensystem zwischen ich gehe weg und ich bleib hier, ich schaffe das. Und dann kommt es ganz viel drauf an, wie die Rahmenbedingungen sind. Ja, dann ist halt, wie war die Geburt? Ne? War das ein Kaiserschnitt? Sind die durch die Vagina auf die Welt gekommen? Normal versuche ich mal nicht zu benutzen. Das ist so normativ, ne? Aber sind die, natürlich ist genauso normativ. Also, ne, sind sie, ich sag's jetzt einfach, sind sie normal geboren oder mit Kaiserschnitt? Und wie werden sie dann betreut? Sind sie bei der Mama? Gibt's eine Trennung? Brauchen sie Intensivmedizin? Brauchen sie Beatmung? Das alles beeinflusst natürlich, wie der Outcome davon ist. Man hat rausgefunden, dass quasi natürlich Marina Markovic, die Ikone, die ja auch da war, beim Kongress, es super entscheidend ist, dass die Körperkontakt haben mit der Mutter. Ja, das ist ja das größte Kontinuum für das Baby, aus dem Bauch auf den Bauch. Ne? Der Geruch, Herzschlag, Stimme, die Synchronität auch der Nervensysteme, ja, wieder das mit der Resonanz. Die müssen sich nicht jetzt noch auf die Schwester und dann auf die Schwester, was weiß ich, wen einstellen. Nein, sie können sich einstellen auf die Mutter. Also das spielt eine ganz große Rolle. Wie präsent ist das? Das kann sehr viel abmildern in der Stärke, die nachher die Furchtlähmungsreaktion hat und wie sie auch psychisch in eine Dissoziation zu dieser Erfahrung gehen. Was dann quasi lange gar nicht, was im Erwachsenenalter vielleicht ganz schwer ist, daran zu kommen an diese Erfahrung.
Das kann so auch nicht aufgeholt werden. Dann, also man sagt ja bei Frühchen, naja, 6 Wochen zu früh. Und motorisch, gucken wir natürlich auch mal mit drauf, wird das ja irgendwann aufgeholt. Irgendwann ist es quasi.
Ja.
Ja.
Neuromotorisch würde ich sagen, nein. Also ja, kann aufgeholt werden, wenn ich dahin zurückgehe. Wenn ich eine Entwicklungsförderung mache, dann gehe ich ja dahin zurück. Dann nutze ich ja die physiologischen
Bewegungen. Meint ihr jetzt wirklich ohne? Also
ja,
die Frage ist ja dann.
Genau. Also das kommt auf die Rahmenbedingungen drauf an. Ja, aber rein theoretisch würde ich vermuten, ich muss ja quasi die eine Funktion bis zum Höhepunkt in der physiologischen Voraussetzung, wie ist das Gleichgewicht, wie ist die Körpereigenwahrnehmung, wie ist die motorische Bewegung, wie ist meine Erfahrung der Bewegung, das holen wir ja alles nach. Und das ist häufig im normalen Alltag so nicht möglich, ja, in der normalen Entwicklung, sondern da geht es wirklich ums Überleben und auch häufig erstmal ums schnell reif werden, ja, so. Und deswegen würde ich sagen, neuromotorisch kann ich das nur nachholen, wenn ich neuromotorisch arbeite. Aber das Baby kann in seinen Fähigkeiten, die ich beobachten kann von außen beim Baby, natürlich in die Nachholung kommen, das sehen wir ja, ja. Ja, also entscheidend ist eben der Faktor Trennung von der Mutter, ja oder nein. Dann kommt die Frage, wie ist die Ernährung? Ja, wie viel müssen die Körperverletzungen durch Spritzen? Ja, also solche Dinge erfahren. Und das ist ja auch für die Mutter, wenn ich jetzt mal ein bisschen über Bindungsentwicklung spreche, ja, wo ich da über die Trennung gesprochen habe, das ist ja auch für die Mutter eine Trennung. Und das ist auch eine Trennungserfahrung, ein Bindungsverlust im seelischen und neuromotorischen System der Mutter. Und je nachdem, wie gut die Mutter das verarbeiten kann, kann sie danach auch ohne Schuldgefühle mehr nachholend mit dem Baby oder auch dem älteren Kind sein, als wenn sie das verdrängt oder nicht wahrhaben will oder nicht damit selber in Berührung nochmal kommen will, was das für ein Schmerz für sie war. Ne? Ich hatte gerade eine Mutter im Anamnesegespräch, die war vielleicht nur 5 Minuten von dem Baby getrennt. Aber es war so, die hatten wegen irgendwas eine Sorge und deswegen stand die Kinderärztin da schon so davor, ja, die Hände runtergehalten. Das Baby ist also in die Hände der Kinderärztin gekommen und war dann 5 Minuten weg, weil die wollte wissen, wie die Sauerstoffversorgung war oder so, weil die Geburt so lang war. Und jetzt so angefangen darüber zu weinen und sagte, eigentlich weine ich, muss ich darüber gar nicht mehr weinen. Und dann habe ich gesagt, das war für mich ganz wichtig, um einzuschätzen, wie intensiv war diese Trennungserfahrung. Und das sehe ich daran, wie intensiv auch die Mutter das empfindet. Ja, weil das ist ja wie Puzzleteile. Das Baby ist da mit seiner Bindungserwartung und genauso die Mutter. Ja, und das greift ineinander. Und es ist genauso ein Bindungsschmerz. Nur die Mutter ist natürlich groß und die kann besser, da hat mehr Möglichkeiten, dann damit umzugehen danach. Aber der Schmerz ist gleich. Darüber kann man das auch ganz gut erheben. Ja, weil darauf kann ich ja in der Regel ganz gut zugreifen, wie war das für die Mutter. Und das sind 5 Minuten gewesen. Und jetzt stellen wir uns vor 3 Wochen im Brutkasten oder so. Ne? Das sind
Säuglingszimmer.
Oder im Säuglingszimmer, genau. Ne?
Ich hatte das bei der U2, glaube ich. Es waren wahrscheinlich nur 5 Minuten auch weg in dieses Behandlungszimmer kam. Und ich durfte aus irgendwelchen Gründen nicht mit. Ich weiß nicht mehr, warum. Ich hab's wirklich auch als ganz schlimm erlebt.
Ja.
Ich war so einsam und es hat mir so den Boden unter den Füßen weggerissen. Das waren 5 Minuten.
Für uns auch. Meine Tochter, meine Große, die wurde auch weggebracht. Und ich habe sie schreien hören.
Ja.
Am Ende des Flurs. Ich war wirklich total aufgelöst. Ich fand das ganz schrecklich. Es hat auch ganz viel mit mir gemacht. Und dann fragte ich die Schwester, ich sag, war das jetzt gerade meine Tochter? Nein. Und ich wusste in dem Moment, sie lügt mich an. Sie wollte mich beruhigen. Und, ne? Ja. Das habe ich schon, ich habe es schon verstanden. Aber ich habe das auch als ganz, ganz schmerzlich empfunden. Ja. Und da reicht ja eigentlich, und nach der Geburt, meine Tochter war ja nun auch ein Kaiserschnittbaby. Es hätte, das sage ich auch oft, es hätte mir ja gereicht, wenn sie gesagt haben, sie kommt gleich wieder. Aber sie haben sie mir rausgeholt, haben sie mir gezeigt. Ich dachte noch so, oh mein Gott. Und dann waren sie weg. Weil ich war so nicht mal 5 Minuten, das war wirklich nur ganz kurz und dann direkt auch auf die Brust wiedergelegt und so weiter. Aber ich fand das auch, Kommunikation wäre schon mal schön, ja. Also, dass man sich da kurz wieder in Sicherheit findet.
Ja, genau. Und zurück zu den Frühgeborenen. Das ist eben ganz, ganz häufig. Natürlich haben die eine Trennungserfahrung und dann dazu kommt eben, dass sie mit Furchtlähmung zu tun haben als Reaktionsmuster und natürlich auch mit allen anderen Reflexen. Und es gibt inzwischen viele groß angelegte Studien auch über erwachsene Frühgeborene, Ja, und da kann man sehen, die haben häufiger Asthma oder Lungenerkrankungen, die haben größere Schwierigkeiten, in romantische Beziehungen zu kommen. Ja, die haben neurokognitive Probleme, also die sind in vielen Gruppen überrepräsentiert, was wir relativ eindeutig zurückführen können auf bestimmte Aspekte von Unreife. Und die haben auch selber ein erhöhtes Frühgeburtlichkeitsrisiko, also die Frauen davon, dass sie wieder auch selber eine Frühgeburt haben. Und genau, also einer sagte, man kann quasi den Big Bang der frühen Geburt auch später noch feststellen. Man hat auch 8-jährige Jungen und Mädchen untersucht nach grauer und weißer Masse, frühgeborene, normal ausgetragene. Und da ist auch insbesondere bei den Jungen zu sehen, dass die Volumen an Gehirnmasse weniger sind, deutlich weniger als bei den Kindern, die on term, also zur richtigen Zeit geboren sind. Mhm. Also und auch bis hin in die Alterungsprozesse. Einer der Forscher hatte das so formuliert, dass man quasi mit dem zu früh auf die Welt kommen bezahlt, dadurch, dass man dann auch zu früh altert. Ja, durch die kompensatorische Anstrengung, die man aufbringen muss. Und ich will jetzt nicht sagen, dass man das alles aufholen kann, aber man kann halt schon einen Großteil wirklich nachholen, ja, wenn man über die neuromotorische Entwicklungsförderung in diesen Faktoren, aber natürlich je früher die Kinder frühgeboren sind, umso mehr zusätzliche Unterstützung brauchen die noch. Neben jetzt einer Entwicklungsförderung oder mehrere Durchgänge auch von der Entwicklungsförderung. Ich schaffe nicht in einmal alles oder so. Ne? Genau.
Okay. Und zu früh, okay, und zu spät.
Ja.
Obwohl ja da auch, was ist zu spät?
Ja.
Na, das ist ja auch so ein Thema.
Genau, also wir gehen ja davon aus, dass das Baby sagt hier über eine Hormonachse zur Mutter, ich bin reif, ich kann raus, ja, und auch zur Gebärmutter hin, dass die Wehen dann einsetzen und dann geht die Geburt los. Und wenn das Baby übertragen ist, dann ist das für uns in der Regel so ein sanfter Hinweis, aus irgendwelchen Gründen, die vorher waren, war es noch nicht fertig zum Zeitpunkt der Geburt. Aber es ist eben auch nicht immer dann mehr fertig, geht nicht mehr, es ist ja gar kein Platz mehr, es kann sich ja gar nicht mehr so bewegen, die Plazenta arbeitet vielleicht nicht mehr so gut und so weiter, wenn das Baby eine bestimmte Größe hat und die Knochen, die werden ja insbesondere in den letzten 2 Wochen stärker kalzifiziert, also mehr Kalzium wird eingelagert, die werden fester und wenn das zu weit voranschreitet, dann schieben sich auch die Schädelplatten nicht mehr so gut übereinander und ich habe also meistens wieder sekundäre Auswirkungen, wenn das Baby übertragen ist. Und eine Plazenta-Insuffizienz dann zum Beispiel da ist, die Versorgung nicht mehr gut ist oder das Baby dann Geburtskomplikationen bekommt, weil es groß ist oder die Knochen sind schon zu hart oder sowas. Und ja, wir gehen davon aus generell, wenn die Kinder übertragen sind, dass wir gucken, gibt es Übertragungszeichen, sind die Finger schon schrumpelig, war überhaupt keine Käseschmiere mehr da, sind die Fingernägel schon lang gewesen, das sind so Anzeichen, wo man sagen kann, ja, das Kind war übertragen. Es gibt auch mehr Gefahr, dass der erste Stuhlgang des Babys schon im Fruchtwasser ist. Dass also da, wenn das Kind das dann einatmet, kann das auf die Lungen gehen oder das kann eine nachgeburtliche bakterielle Infektion hervorrufen oder sowas, das dann wieder nachgeburtlich Betreuung und Intensivmedizin notwendig macht, was dann die Entwicklung stört. Aber hauptsächlich der Hauptpunkt ist, dass wir sagen, das Übertragene an sich ist erstmal ein Hinweis, dass das Kind nicht fertig ist aus irgendwelchen Gründen. Aber es kann auch andere Gründe geben. Also es gibt manchmal auch Indikatoren auf Seiten der Mutter, ja, eine Veneninsuffizienz oder manchmal auch psychologische Faktoren. Da gibt es dir da die tollen Beispiele, wo das Kind kommt und kommt nicht. Und dann fragt irgendwann die Hebamme, was wolltest du denn noch vor der Geburt? Sagst du, ich wollte heiraten. Da macht der Mann einen Heiratsantrag so und dann kommt das Kind.
Ja,
ja oder so. Oder
falsch errechneter Geburtstermin.
Das ist natürlich auch, deswegen muss man wieder gucken. Ne?
Ja.
Wie war das Kind? Ja, welche Frühreife oder Übertragungszeichen zeigt es? Und die Gefahren sind dann sekundär, die sich daraus ergeben, weswegen man natürlich irgendwann intervenieren muss. Aber aus unserer Sicht natürlich, solange irgendwie noch alles gut ist, besser nicht, damit das Kind noch die Chance hat zu sagen, so und jetzt. Bin ich soweit. Jetzt komme ich. Und damit können wir vielleicht überleiten zur Einleitung.
Danke.
Ja, das ist ja, Einleitung ist ja auch ein Faktor. Einleitung ist natürlich, je nachdem, wie es praktiziert wird, unterschiedlich, ob über einen Tropf oder eine Tablette oder wie auch immer. Und es setzt auf jeden Fall schon mal voraus, ich habe nicht abgewartet, bis das Kind gesagt hat, ich bin fertig. Ja, das ist immer ein Unreife produzierender Faktor an sich. Also das ist eine Intervention in den natürlichen Geburtsprozess. Und das Zweite ist, die Wehen, die über Einleitungshormone produziert werden, sind unglaublich viel schmerzhafter als die normalen Wehen. Die sind schon auch nicht toll, aber das ist irgendwie noch so ein, kann man vielleicht noch ganz grob als Arbeitsschmerz abtun, und das ist so nicht. Und das heißt
auch dieser Wehensturm drunter. Ne?
Ja, das, genau. Ne? Oder eben permanent aufeinander folgende Wehen, die natürlich dem Kind dann auch mehr Stress machen. Das hat keine Erholungspause, aber die Mutter eben auch nicht. Mhm. Und das macht dann ganz viel auch mit den Stresshormonen der Mutter während der Geburt, ja, und wie die noch dabei sein kann. Und darüber kommen dann wieder auch sekundäre Probleme, wenn die Mutter halt in Stress kommt oder die Schmerzen sind so doll, dann will sie eine PDA oder ein Schmerzmittel oder diese es gibt so einen Teufelskreis in der Schmerzanspannungsspirale, ja. Und je mehr die Mutter dann sich anspannt, dann geht der Muttermund nicht auf, ja. Und dann muss ich irgendwann doch eine Sauglocke oder eine Zange oder einen Kaiserschnitt machen oder so. Also ich habe selten erlebt, dass eine eingeleitete Geburt irgendwie komplikationslos verlaufen ist, ja. Oder die Wehen sind zu doll. Dann gibt man wieder Wehenhämmer, dann sind sie wieder zu schwach, dann gibt man wieder Wehenstimulation, und dieses Auf und Ab, da reagiert auch das Nervensystem des Babys darauf. Also das ermüdet davon, das ist erschöpft, oder es geht in die Hyperreaktibilität.
Sprechen wir da schon von einem Geburtsstillstand, oder ist das nochmal was Gesondertes?
Das wäre nochmal gesondertes Thema. Also dass, wenn ich beim Geburtsstillstand in wehenfördernde Mittel gehe, dann schon. Oder wenn quasi das durch die wehenhemmenden Mittel zum Stillstand kommt. Aber das kann ja auch in einer Geburt ohne von außen produzierte Wehen zum Stillstand kommen. Da können wir noch mal extra drüber sprechen. Genau, also das sind so die Hauptfaktoren, die bei der Einleitung eine Rolle spielen. Der Zeitpunkt, nicht wirklich die Reife abzuwarten, und das Zweite, das Erleben der Mutter und wie es dem Baby geht unter Einfluss dieser Mittel von außen.
Würdest du bei den verschiedenen Einleitungsmethoden nochmal Unterschiede machen? Ich vermute fast ja.
Ja, ich würde das daran festmachen, wie es die Mutter erlebt. Okay. Ja, also welche Wehenstärke produziert das?
Ja.
Ob jetzt quasi diese transvaginalen Tabletten oder Gele, die es gibt, stelle ich mir ein bisschen geringeren Effekt vor als beim Tropf, beim richtigen Wehentropf. Also das hat einen Einfluss auf die Intensität, und das schließt dann wieder an das an, was ich vorher gesagt habe. Mhm.
Dann das große Thema Kaiserschnitt. Also das ist ja wirklich allgegenwärtig. Also
Intervention. Auch
als Intervention, genau.
Ich habe vor ein paar Tagen erst nochmal nachgelesen und habe eine ganz erschreckende Zahl entdeckt. Und zwar, dass nur 8% aller gesunden Schwangeren eine natürliche Geburt ohne Intervention haben im Krankenhaus. Ich fand das wirklich krass.
Aber das meint jetzt nicht nur Kaiserschnitt, sondern alle anderen Interventionen wie...
Ja, genau. Also auch Sauglocke, Kristallern, alles was Einleitung, alles was irgendwie...
Ja, das ist echt krass.
Das ist richtig erschreckend. Ja.
Und vom Kaiserschnitt hält sich ja so die letzten 20 Jahre die 30%. Mhm.
Und auch das ist schon immens.
Ja, als Rate. Obwohl ich weiß, als ich studiert habe, und das ist ja schon 20 Jahre hier, da ging man immer davon aus, bald ist 70% oder so, dass es nun auch nicht passiert. Mhm. Ne? Also man spricht immer noch von diesen 30% Kaiserschnittraten. Ja, sprechen wir mal nicht moralisch, sondern neuromotorisch über Kaiserschnitt. Und da ist natürlich zu unterscheiden zwischen Wunsch-Kaiserschnitt und Not-Kaiserschnitt. Und der entscheidende Unterschied ist A, der Zeitpunkt wieder. Ja, beim Wunsch-Kaiserschnitt, der wird häufig eben früher terminiert. Das heißt, hier habe ich auch wieder nicht die Möglichkeit, dass das Baby selber sagt, okay, jetzt geht's los. Immer mal wieder gibt es auch Vereinbarungen, dass man sagt, okay, die ersten Wehen und dann holen wir das Baby, auch beim Wunsch-Kaiserschnitt. Also hierbei ist der entscheidende Punkt, erlebt das Kind Wehen oder nicht? Mhm. Ja, das macht schon mal einen riesen Unterschied, denn die Wehen haben unglaublich viele wichtige Funktionen für das Baby. Einmal sind sie eine Tiefengewebsmassage, ja, die ich so sonst nicht mehr erlebe. Allerdings kommt dazu auch der Austritt aus dem Geburtskanal. Ja, das ist auch nochmal eine riesen Tiefengewebsmassage, während wir dann in TLR rückwärts uns turnen. Da ist also so ein ganz intensiver Zusammenhang. Das heißt, auch die Wehen alleine reichen als Tiefen zur Aktivierung der Propriozeptoren, also der tiefen Wahrnehmungsrezeptoren, in der Regel nicht aus, so in dem Maße, wie wir das im Alltag eigentlich brauchen. Also dafür sind aber die Wehen wichtig und es ist besser, Wehen erfahren zu haben als nicht für diesen Prozess, ja, dass ich quasi in eine gute Körpereigenwahrnehmung komme. Das nächste ist, es gibt immer einen gewissen Anteil an Flüssigkeit in der Lunge und das wird rausgepresst, ja, durch die Wehen, sodass quasi die Atemfähigkeit nach Wehenerfahrung besser ist als ohne. Da gibt es auch Zahlen, dass eben prozentual einfach Kaiserschnittkinder häufiger Atemstartprobleme haben als nicht Kaiserschnittkinder. Und dann hat es auch noch auf die Atmung vermutlich einen Effekt, der Druck auf den Kopf und die Zusammenschiebung der Platten und auch auf den Nacken, was natürlich dann wieder ganz viel auch zu tun hat, neben der Vorbereitung auf die Atmung und Aktivierung des Atemzentrums, dass das Baby die Reflexe turnt. Ja, also der ATNR-Reflex, der asymmetrisch-tonische Nackenreflex nach rechts und links. Das Baby hat während der Schwangerschaft schon geboxt und getreten, hat sich Muskeln antrainiert. Und durch eine Kombi aus Druck auf die Nackenmuskelrezeptoren und dass der Kopf des Babys quasi sich eindrehen muss in den Geburtskanal, sich zweimal dreht, geht es in eine rechts-links unterschiedliche Muskelspannungsreaktion. Die eine Seite beugt sich, die andere Seite streckt sich. Dazu kommt der spinale Galant am Rücken, dass quasi die Hüfte sich auch noch flexibel beugen kann zur Seite. Und so windet sich das Kind selber aktiv auf die Welt. Und diese Vorstellung, dass wir ein passives Baby auf die Welt pressen, ist einfach völlig verkehrt. Das ist ein hochgradig interaktiver Prozess zwischen der Muskelaktivität des Babys und in der Muskelaktivität der Mutter in den Wehen.
Ein Wunder.
Wirklich. Das ist wirklich krass. Ja.
Und ich gehe davon aus, also es gibt ja ganz viel Evolutionspädagogik und artgerechte Erziehung und so, die so diese Idee haben, ja, zu dem Zeitpunkt, wenn das Baby auf die Welt kommt, funktioniert halt unser Nervensystem so wie vor vielen Tausenden von Jahren. Mhm. Also sind wir noch viel mehr Säugetier als später dann. Und genau, das heißt, das hat für mich auch den Zweck, es könnte ja sein, dass die Mutter ohnmächtig wird in der Geburt. So. Und jetzt muss das Kind trotzdem es rausschaffen. Ja? Und die Babys können ja sogar alleine zur Brust kommen, wenn die Mutter keine Schmerzmittel oder betäubende Dinge, Stoffe bekommen hat während der Geburt. Das nennt man ja Self-Attachment, legt man das Baby auf den Bauch und robbt selber
eine
hoch.
Kleine hat das gemacht. Ja.
Genau, ich finde das unglaublich beeindruckend. Und in diesem Self-Attachment liegt natürlich wahnsinnig viel Selbstwirksamkeitserfahrung. Und in der Motorik, das kommt ja aus der Motorik. Ich schaffe das mit meinen Muskeln. Das habe ich vorher mir antrainiert, jetzt schaffe ich das. Und das ist natürlich genauso für den Geburtsprozess. Ja? Ja. Und das habe ich nicht. Ja? Und das betrifft nicht nur den Kaiserschnitt, das betrifft auch, wenn kristellert wird, wenn auf den Bauch gedrückt wird, Sauglocke, Zange. Schon vielleicht ein Dammschnitt könnte es mir leichter machen. Ihr wisst vielleicht, dass Schmetterlinge, die müssen ja aus ihren Puppen rauskommen, ganz eng auch. Und dann hat man mal gedacht, ach, wir irgendwie bei Seidenraupen oder so, wir machen denen das mal leicht und hat die Puppen alle aufgeschnitten. Die konnten alle nicht fliegen. Ja, also die sich nicht rausgezwängen mussten, konnten nicht fliegen. Und das ist natürlich ein übertragenes Bild dafür, ja. Aber wir sehen schon, dass diese, ja, Selbstwirksamkeitserfahrung, ich trainiere mir Muskeln an im Mutterleib, die bereiten mich vor und jetzt schaffe ich das. Durch diesen Prozess nicht vollumfänglich, ist so ein Wort, was ich gerne nutze. Es ist natürlich in Teilen vielleicht da, aber nicht vollumfänglich. Und das bleibt ein Unsicherheitsfaktor in diesem Bereich. Auch das kann man nachholen, glücklicherweise. Und das sagt ja auch die Pränatalpsychologie, eine positive Geburtserfahrung als lebenslange Ressource. Mhm. Ja, also da steckt auch ganz viel drin. So, und das habe ich beim Kaiserschnitt nicht in Bezug jetzt auf ATNR. Und darüber will ich jetzt nicht sprechen, was das alles macht, wenn der ATNR bleibt. Ja, das ist auch eine extra Folge. Wenn der also persistiert, weil er seinen Höhepunkt nicht erreicht hat während der Geburt. Und das Zweite ist eben, ich erlebe nicht die Kopfbewegung nach hinten um die Symphyse rum. Ja, dass wenn der Kopf rauskommt, dass er dann sich in den Nacken bewegt und das Baby dann quasi in so eine Streckung gerät, in eine Ganzkörperstreckung, nachdem es jetzt ja über Monate in der Beugehaltung war, geht es in eine Ganzkörperstreckung. Und das ist essentiell, dass quasi die Muskeln, Beuger und Strecker in ein Gleichgewicht kommen können. Diese Geburtserfahrung ist für mich die Urerfahrung von Strecktonus. Und dieses Gefühl, und jetzt habe ich es rausgeschafft, ja, das sind ja auch viele Kinder oder Erwachsene, die den TLR rückwärts nutzen, um zu kompensieren. Die machen das, weil sie merken, oh, da steckt so viel Kraft und Energie drin durch diesen ganzen Tonus, den ich da habe. Ja, wow, was kann ich alles schaffen? Dafür bin ich leider hyperaktiv, aber ich schaffe halt ganz viel. Und wenn ich zur Ruhe komme, geht es mir schlecht. Aber diese tolle Erfahrung von Strecktonus, und jetzt habe ich es geschafft, bei hochgradiger Körpereigenwahrnehmungsstimulation durch den engen Geburtskanal, diesen Strecktonus zu erfahren. Und danach muss das Baby im ganzen ersten Lebensjahr durch alle seine tollen Übungen, die es da macht, Beugung und Streckung in ein Gleichgewicht bringen. Und es hat ja die Beugung ganz lange geübt im Mutterleib. Und deswegen ist diese Streckerfahrung so wichtig als Urerfahrung in diesem intensiven Moment. Denn nachgeburtlich macht das Baby eigentlich kaum noch über längere Zeit den TLR rückwärts. Es ist ja erstmal wieder ein Beugetonus. Die Ärmchen sind dran, die Beine, wenn ein Baby anziehen will, merkt, oh, ich muss die Arme irgendwie mit Kraft auseinanderbiegen. Ja, und dieser Beugetonus ist auch ein Anzeichen für gute neuromotorische Entwicklung. Das wissen auch die Pädiater, ja, die gucken nach, wie stark ist der Beugetonus beim Neugeborenen und sagen, okay, das ist gut, ist der zu schlaff, wo vielleicht Furchtlähmung oder Sedierung durch Medikamente während der Geburt eine Rolle spielen. Das ist kein gutes Zeichen, ne, für die. So, also das bleibt, kann ich nicht erfahren mit einem Kaiserschnitt. Ja, ich kann nicht diese Erfahrung machen. Und das ist wieder für die anderen Geburtsinterventionen genauso wie für Sterngucker, ja, die also falsch rumliegen, wo das Gesicht nach oben schaut, quasi ins Gesicht der Mutter und nicht der Hinterkopf. Die machen diese
Entlage. Oder?
Nee, Beckenendlage ist noch was anderes, als der Popo unten. Das ist aber genauso, für die gilt das natürlich auch. Ja. Die können diese Erfahrung auch nicht machen. Und eine Vermutung von mir ist wieder, ich habe selber zwei Kinder im Wasser geboren. Ich bin also kein Wassergeburt-Hasser oder so. Aber ich habe schon die Vermutung, dass das einen Unterschied macht, in welcher Schwerkraft Auseinandersetzung ich diese Kopfbewegung in den Nacken mache und diese Erfahrung, weil tonischer Labyrinthreflex, das ist die Kombi aus Gleichgewichtswahrnehmung und Muskeltonusreaktion. Und eine Gleichgewichtswahrnehmung im Wasser ist einfach Schwerkraft abgemildert und ist nicht so intensiv wie eine Gleichgewichtswahrnehmung in der Luft. Ja, also hier auf der Erde. Ich habe auch mal recherchiert, ob es irgendwelche Urvölker gibt, die im Wasser gebären, und irgendwo warm in irgendeinem Fluss gab es wohl eins. Aber ob das nur eine Fantasie war oder wirklich, weiß ich nicht. Also es ist eher nicht typisch, dass Menschen ihre Babys im Wasser gebären, wenn ich jetzt mal in Richtung auf evolutionäre Entwicklung recherchiert habe. Ja. Kann sein, dass da irgendwer irgendwann noch mit was anderem um die Ecke kommt. So, also diese Bewegung nach hinten. Und das heißt auf Dauer, dass ich dann Schwierigkeiten habe, als mich entwickelndes Wesen, den Beuge- und Strecktonus in einen Einklang zu kriegen. Und das heißt, der eine oder der andere wird überwiegen. Und das beeinflusst meine Haltung, das beeinflusst meine Motorik, das beeinflusst meine Körpereigenwahrnehmung, das beeinflusst mein Gleichgewicht. Ja, also alle diese Bereiche können dann später davon betroffen sein. Und zwar in beide Richtungen. Ja, entweder sind die Kinder zu sehr überstreckt, weil sie es vermisst haben und versuchen irgendwie es nachzuholen. Und die sind dann in ihrer Entwicklung häufig auch ganz schnell, die rasen überall durch. Und übrigens auch die zu schnellen Geburten fallen in diese Kategorie. Die hatten nämlich auch, die so am Ende so rausgeschossen sind, die haben auch nicht die Zeit gehabt, ja, diese Erfahrung zu machen. Das ist ja zwischen der Wehe, die den Kopf gebiert, und die Wehe, die den Rest gebiert, ist ja in diesen Wehen häufig eine längere Pause. Ja, und da ist das Baby in dieser Position, Kopf im Nacken, und die Muskulatur der Arme und Beine geht in die Streckung. Und manche Mütter können sogar berichten, dass das Baby sich abgestoßen hat. Mhm. Die haben gefühlt, wie das Baby sich abgestoßen hat, oben mit
das
seinen Füßen.
So cool, ja? Oh mein Gott.
um da rauszukommen.
Ja. Was meinst du mit kurzer Geburten, schnelle Geburten?
Ja.
Zeitlich?
Also, das ist wieder so ganz schwierig. Wir sprechen so ab 2 Stunden Geburtsverlauf von Poppern, sozusagen. Ja, also, die sind ganz schnell rausgegangen.
Also, mit Begriff der ersten Wehe und dann ja. der Austritt
genau.
aus der Geburt.
Genau. Aber das ist immer so ein bisschen schwer zu eruieren. Und da verlasse ich mich wieder ein bisschen auf das Gefühl der Mutter, weil auch die muss ja loslassen.
Ja.
Und das heißt, wenn die mir sagt, das war richtig schnell, dann hat das für mich schon Gewicht. Ja, es war schneller, als ich eigentlich hinterherkam.
Ah, ja. Ja,
dann kriegt das für mich so ein Gewicht. Über jetzt dieses ist manchmal ein bisschen schwer zu ermitteln. Oder die sagen halt, der ist rausgeschossen. Ne? Und wenn die Babys nachgeburtlich häufig überstreckt sind, ist das ja schon ein Hinweis, dass irgendwas nicht stimmt. Ja? Und dann haben sie vielleicht eine Blockade an der Nackenwirbelsäule. Das ist der nächste Punkt. Kaiserschnitt führt häufig zu KISS, also wieder, wir können darüber streiten, ob es das wirklich gibt oder nicht, aber ich nenne es einfach mal eine geburtsinduzierte Fehlstellung am Atlas. Und das kann nach vorn und hinten oder rechts und links sein. Und das liegt daran, die Wirbelsäule ist ausgerichtet auf Druck, aber nicht auf Zug. Ja, und beim Kaiserschnitt, genauso wie bei Sauglocke oder Zange, wird eben das Kind rausgezogen. Genauso ist die Nackenwirbelsäule auch nur auf einen bestimmten Druck ausgerichtet. Das heißt auch das Kristellern, ja, wenn die Krankenhausmannschaft auf dem Bauch liegt und das Baby rausdrückt, dann ist das zu viel Druck.
Ja.
Ja, auf diesen Druck ist es auch nicht vorbereitet. Das heißt also, das kann solche Blockierungen verursachen und die beeinträchtigen dann die Bewegungsfreiheit des Babys in seinen ganzen nachgeburtlichen Reifeübungen. Und das kann das Stillen beeinträchtigen. Ich kriege an der einen Seite keinen Zug, ja, ich kann nur an einer Seite trinken, an der anderen nicht und so weiter. Und diese Babys haben auch häufig sowas wie Kopfschmerzen oder ein Unwohlsein. Die schreien dann sehr viel. Das heißt, es gibt ja auch von den KISS-Therapeuten, von den Manualtherapeuten so Schreiambulanzen. Und wenn das die Ursache ist, dann ist wirklich innerhalb von einer halben Stunde das Problem behoben. Ja? Und natürlich gibt es auch osteopathische Möglichkeiten. Das würde ich auf jeden Fall nach so einer Geburt empfehlen, überprüfen zu lassen. Genau, also ich habe gesagt, Zug ist nicht gut und Druck. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und deswegen ist auch entscheidend, wann ist das Fruchtwasser abgegangen. Also ein vorzeitiger Blasensprung. Damit meine ich nicht, dass es ein bisschen einen Rinnsal gibt, sondern wirklich so, wie man es im Fernsehen kennt, aus dem Nichts.
Puh, ja, bei mir.
Mein Wasser
ja.
ist weg.
Wirklich.
Ja?
Also ich habe mich echt erschrocken.
Das ist plötzlich ein Druck auf die Nackenwirbelsäule, was auch ein Ursachenfaktor sein kann für die Entstehungsgeschichte dieser Blockaden. Und im gesamten weiteren Geburtsprozess, das kann man ja behandeln.
Ist ja schon.
Ne? Genau. Im gesamten weiteren Geburtsprozess ist es auch eine zu intensive, und das betrifft auch die Körpereigenwahrnehmung. Also auch die Propriozeption kann davon betroffen sein, unter welchen Fruchtwasserverhältnissen ich jetzt die Wehen erlebe. Das könnt ihr euch ja vorstellen. Habe ich hier noch ein bisschen Wasser oder nicht? Ja,
Spannend. Ist
anders. Und es ist ja, am Ende muss ich da durch den Kanal. Das ist intensiv, da gibt es keinen drumherum. Und da ist die Blase dann in der Regel auch weg, außer bei den Glückskindern, wie man früher gesagt hat, die in der Blase kommen. Ne? Aber das ist ein Prozess, dahin zu kommen, aus dem, ich bin hier weich und schön, zu dieser intensiven Erfahrung und der Aktivierung der Propriozeption. Das soll langsam vorbereitet werden. Oder das ist am idealsten, sage ich jetzt mal, für die Entwicklung. Und ich will noch zwei Sachen zum Kaiserschnitt sagen. Das ist die Besiedlung des Darms. Das ist ja inzwischen auch allgemein bekannt. Eigentlich ist quasi so eine Erstbesiedlung mit Darmbakterien dadurch gewährleistet, dass das Baby durch die Scheide der Mutter kommt und da schön Bakterienstamm mitnimmt. Und das ist eben beim Kaiserschnitt nicht der Fall, sodass die Kinder häufiger Koliken und Verdauungsschwierigkeiten haben als Babys. Und da gibt es inzwischen schon Möglichkeiten, das auch mit Darmbakterien von außen herzustellen. Aus meinen Anamnesen heraus muss ich sagen, dass viele berichten, dass das nicht gut funktioniert. Die Babys reagieren darauf sehr extrem, weil es ist eben nicht das Mikrobiom der Mutter, ja, in dem ich jetzt auch, es ist was Fremdes von außen. Und immer mal wieder gibt es in Krankenhäusern beherzte Geburtshelfer, die mit der Mutter vereinbaren, dass sie mit dem Finger Abstrich quasi und das schmieren sie dem Kind dann in die Wange hinein. Also auch das ließe sich nachholen, sag ich mal. Und der letzte Punkt, gibt vielleicht noch viel mehr, aber worüber ich mit Kaiserschnitt unbedingt sprechen will, es kommt auch auf die Betäubung drauf an, hat die Mutter eine PDA oder eine Vollnarkose, weil das wieder einen Effekt hat, wie viel Trennung gibt es nach der Geburt. Also ein Kaiserschnitt hat in der Regel natürlich Trennung nach der Geburt. Das Kind kommt erstmal in die Hände des Arztes oder der Hebamme, kommt dann meistens kurz zur Mama, aber dann kommt es weg. Die Mutter muss genäht werden, versorgt werden, wie auch immer. Also es in der Regel geht mit einem Kaiserschnitt auch eine Trennungserfahrung einher. Und das Zweite ist, wenn die Mutter eine Vollnarkose hat, ist diese Trennung natürlich länger. Ja, und auch Restbestandteile von der Vollnarkose gehen vermutlich auch noch übers Stillen. Also auch das Stillen ist erschwert, weil es so eine Hauptkontaktphase gibt von Saug- und Suchreflex des Babys und Milchproduktion bei der Mama. Und das ist in den ersten Stunden nach der Geburt. Und wenn das verpasst wird durch eine Trennung von der Mutter, dann schwächt sich auch der Saugreflex beim Baby ab. Und dann ist es schwieriger quasi in eine gelungene Still, nicht unmöglich, aber schwieriger in die gelungene Stillbeziehung zu kommen. Das heißt, es kommt auch noch drauf an beim Kaiserschnitt, wie war die Betäubung. Und da kann ich mal überleiten, also zur PDA bei der normalen Geburt. Ich habe gesagt, es gibt auch Trennung von der Mutter während der Geburt. Und das sind auch so erste Hypothesen, wo man davon ausgehen kann, das Nervensystem der Mutter und das Hormonsystem der Mutter ist mit dem Nervensystem und Hormonsystem des Kindes im Austausch während der Geburt. Und das Kind fühlt sich dadurch angebunden, ja, und da ist Resonanz. Und wenn ich jetzt von der Hüfte runter das Nervensystem der Mutter betäube, dann geht ein Teil dieser Resonanz weg für das Baby. Und für das Baby ist das wie eine Trennungserfahrung. Und Trennungserfahrungen machen was? Lösen Furcht-Lähmungsreaktionen aus. Und eigentlich soll die da nicht sein. Das Baby soll ja aktiv sein. Und deswegen passiert auch immer mal wieder bei PDA Folgendes. Das Baby turnt nicht aktiv weiter und die Wehen der Mutter kommen, die merkt die halt nicht mehr so, die macht nicht so aktiv mit. Und dann kommen wieder andere Interventionen dazu, die dann dafür sorgen, dass der Geburtsverlauf positiv weitergeht. Und eine Stützung dieser These kommt aus der Osteopathie. Es gibt so Rebirthing-Verfahren, die Osteopathen machen können. Die haben so Griffe und das Baby turnt dann die Geburt nochmal nach. Das funktioniert so lange, wie die Babys ihre frühkindlichen Reflexe noch aktiv haben, was ja in der Regel so bis zum dritten, vierten Lebensmonat ist. Also in den ersten Wochen nach der Geburt kann man quasi bei solchen Osteopathen das Baby die Geburt nachtouren lassen. Und da hat mir eine Osteopathin berichtet, da lag der Geburtsbericht daneben. Und zu dem Moment, wo die PDA gesetzt wurde, ja, das Baby turnt sich also dadurch. Und jetzt ist man da angekommen im Nachtouren der Geburt, hat das Baby vollständig seinen Tonus verloren. Ach, ja, einen vollständigen Tonusverlust gehabt. Und die mussten dann sehr lange arbeiten. Und dann kam natürlich großes Schreien, weil das ist Schock. Ja, und dann konnte das Baby, und während das Baby aber das erste Mal in diesem Prozess war, kann es ja nicht schreien. Es kann ja nicht schreien, während es im Geburtskanal ist. Mhm. Ne? Aber in diesem Nachtouren konnte es dann quasi Moro, sich in den Moro retten und nach außen ausdrücken, wie schrecklich das war oder wie beängstigend, sage ich jetzt mal. Ne? So, also das heißt, es gibt so Hinweise darauf, dass eine PDA, das muss eben auch nicht immer so sein, aber je nach Vorbedingungen, wie eine Trennung auch sein kann, ne? Für Mutter und Kind während der Geburt, die verlieren den Kontakt. Und dadurch ist das für mich auch, ich nenne das dann immer ein Furcht-Lähmungs-Persistenz-induzierender Faktor. Ja? Also das kann verursachen, dass die Furcht-Lähmung fortbesteht. Genau.
Alter Schwede.
Ja. Super spannend.
Ja.
Ja.
Ich hatte 1000 Fragen, du hast die alle beantwortet. Außer eine.
Ah.
Achso, willst du was?
Ja, ich würde gerne noch was hinzufügen.
Ja.
Ah.
Okay.
Denn ich mache gerade ganz eigene Erfahrungen mit Geburtsnachreifung, aber und auch nicht der neuromotorischen Geburtsnachreifung, sondern der psychischen Nachreifung, wenn man so will, mit Erwachsenen.
Ja.
Und ich teste mich da so ein bisschen durch und über verschiedenste Methodiken, die ich vorher alle schon angewandt habe, die ich jetzt auch, also ja, quasi den Geburtsprozess über die kognitive Vorstellung erstmal. Also ja. Ich lasse meine Klientinnen sich den eigenen Geburtsprozess vorstellen. Nicht unbedingt über das Wissen, was sie darüber haben, sondern einfach, ja, sie gehen in einen Entspannungszustand, den sie schon kennen, und da helfe ich dann mit in der Behandlung. Und die Personen berichten dann, sie kommen da super schnell rein. Das fasziniert mich enorm,
ja. Dass
wirklich diese Imaginationsfähigkeit und dieses, was sie alles dann berichten von den Wahrnehmungen, dass das so, es sind so intensive Berichterstattungen. Und diese ganzen Berichterstattungen passen halt auch wenn es manchmal gar nicht viel Fakten irgendwie über die Geburt gab, die sie jetzt wissen. Zum Beispiel die eine konnte nur berichten, dass sie blau zur Welt kam, was
ja. Immer
so ein Sauerstoffmangel-Indiz ist, und dass sie auch nicht geschrien hat und so. Also es muss schon irgendwie dramatisch und traumatisch auch gewesen sein. Und die dann zum Beispiel in dieser Imagination berichtet hat, sie liegt falsch. Sie kann nicht, also sie liegt mit dem Po nach unten und hat quasi geschildert, wie sie in Beckenendlage versucht wurde zu entbinden. Und dieses Gefühl von, sie kann nicht aktiv mitmachen. Wenn sie aktiv mitmachen würde, würde sie den Geburtsprozess noch mehr aufhalten, als es sowieso schon der Fall ist. Und wirklich bis so einen kindlichen Frust auch beschrieben und so eine Passivität und auch eben dieses Gefühl, ganz häufig kommt das auch mit der Mutter nicht verbunden zu sein. Also auch
ja. Kein
Gefühl zu haben von, es ist okay, jetzt geboren zu werden. Es ist auch nicht okay, jetzt hier weiterzumachen.
Ja.
Es ist nicht okay,
ja. Aktiv
zu werden für mich selbst. Das finde ich so, so, so spannend.
Ja.
Ich finde das ganz, also ja, das macht mir gerade wahnsinnig viel Spaß und eröffnet mir nochmal ganz neue Welten irgendwie
ja. An
Therapieprozessen.
Ja.
Und auch meinen Klientinnen in dem Fall. Also ja, ich bin wirklich absolut begeistert davon, weil ich es so cool finde, wie stark diese Rückkopplung einfach ist und dieses Zellgedächtnis angesprochen werden kann damit.
Ja.
Und auch ein Stück weit verändert. Also es sind jetzt alles auch erstmal nur Versuche und Hypothesen. Ich weiß natürlich
ja. Nicht,
inwieweit das jetzt nachhaltig alles funktioniert, was wir da so gemacht haben bisher. Es sieht ganz gut aus, was meine Patienten.
Es öffnet auf alle Fälle den Blick dafür.
Es öffnet den Blick dafür, genau.
Auch für die Perspektive
so
ein bisschen.
Genau, auch unter der Geburt dann zum Beispiel so die Perspektive der Mutter einzunehmen. Kurz, weil dann vielleicht irgendwie, ich kam jetzt häufiger an den Punkt mit Klientinnen, dass sie gesagt haben, naja, ich fühle halt dieses Okay nicht. Ich war vielleicht vorher schon bereit. Ich habe auch vorher gefühlt, ich bin neugierig irgendwie, ich würde gerne nach draußen kommen. Dann komme ich in den Geburtsprozess und ich fühle kein Okay mehr. Und dann zu wissen zum Beispiel, okay, die Mutter war in dem Moment total allein. Die hat
ja. Gar
keinen, also die konnte nicht entbinden, weil sie sich so einsam gefühlt hat, weil sie so viel Angst hatte
ja. Und
war auch nicht in Verbindung mit ihrem Kind in dem Moment. Und das Kind konnte in dem Moment dann natürlich auch keinen Go mehr fühlen für die Geburt. Dann nochmal zurückzugehen ein Stück, so eine Metaperspektive einzunehmen, fast schon so in so eine systemische Geschichte zu switchen und zu sagen, gib deiner Mutter mal einen Stellvertreter irgendwie an die Hand als, gib deiner Mutter eine Mutter sozusagen. Irgendwie jemanden, der sie beschützt, bestärkt, eine Begleitung. Wie geht es ihr? Und auch da kamen dann schon total schöne Erfahrungen und Erkenntnisse. Oh mein Gott, ja, es geht ihr viel besser und sie ist nicht mehr einsam und es ist okay jetzt. Okay, und was verändert das für dich? Ja, ich kann weitermachen. Und auch die körperlichen Reaktionen. So ein ganz tiefes Einatmen in den Bauch zu sehen bei der Klientin, die da gerade liegt, und so die Tränen und so ganz tiefe Empfindungen von entlassen werden oder sich selbst befreien können, auch in diese Aktivität gehen, bis hin zu einer Klientin, die eigentlich einen Kaiserschnitt erlebt hat in ihrer eigenen Geburt, wo wir dann in der Imagination zurückgegangen sind ein Stück, die dann aufgrund, dass ihre Mutter sich sicher gefühlt hat, die Geburt nochmal anders erleben konnte. Sie konnte quasi kognitiv dann eine Geburt erleben, die sie halt aktiv gestaltet hat.
Ja. Und
das ist wirklich, es ist so cool.
Und das ja. Wäre auch irgendwann spannend in Kombi mit den Bewegungen.
Genau das haben wir heute auch schon gesagt im Auto.
Ja. Und das schließt ja ganz Absolut. Toll den Kreis zu dem, was ich als allererstes gesagt habe.
Ja.
Weil natürlich nicht nur durch eine PDA, Ja, auch sonst kann das Kind in der Geburt in eine Trennungserfahrung kommen, wenn die Mutter nicht in guten Kontakt mit sich ist.
Selbst ist.
Und ja, wenn sie von außen, deswegen, ich frage immer, wie haben sie sich gefühlt? Waren sie sicher? Haben sie vertraut?
Auch.
Ja, mit den Personen, die drumherum waren. Und natürlich kann das Kind genauso in eine Trennungserfahrung kommen, auf dieser Ebene.
Ja.
Und das ist so wichtig. Irgendwer hat das auch beim Kongress gesagt, glaube ich, an einer Stelle. Einfach, auch wenn man denkt, es ist Humbug, aber zum Kind sagen, es ist okay.
Ja.
Komm raus.
Ja.
Ne? Es ist in Ordnung.
Ja.
Und da gibt es ja viele Faktoren, über die wir jetzt schon gesprochen haben, die dagegen arbeiten, dass die Mutter sich in dem Moment so fühlen kann.
Ja, absolut.
So, du hattest noch eine letzte Frage.
Das lassen wir raus. Alles gut. Okay. Das passt jetzt gern. Ich finde, das ist so eine schöne Rundung jetzt gerade. Ich würde gerne mich bedanken bei dir für deine wahnsinnig vielen Informationen. Gott sei Dank haben wir das aufgenommen. Ja. Kann man sich das ganz oft anhören. Und deine Zeit, die du dir genommen hast für uns. Und vielen Dank.
Fabelhaft.
Sehr schön.
Ja. Danke, dass ihr da wart. Sehr gerne.
Danke, dass wir kommen durften.
Na dann verabschieden wir uns mit
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.